Nun sind wir schon beim 9. und 10. Gebot, also schon ziemlich zum Schluss, wobei dieses Gebot ja ein recht umfängliches ist, weil es sich ja aus den 9. und 10., also aus den zwei Geboten, zusammensetzt. Du sollst dich nicht gelüsten lassen. Du sollst dich nicht gelüsten lassen des Hauses deines Nächsten. Du sollst dich nicht gelüsten lassen des Weibes deines Nächsten, noch deines Knechts, noch seiner Magd, noch seines Ochsen, noch seines Esels, noch irgendetwas, das dein Nächster hat. Sagt man sich, das hört sich aber komisch an, nicht so stufenweise. Wir werden aber gleich sehen, dass das Ganze Sinn gibt. Hinweis vorab: Swedenborg weist darauf hin, dass im Katechismus dieser Teil des Dekalogs in zwei Gebote unterteilt ist. Das neunte mit den Worten „Lass dich nicht gelüsten des Hauses deines Nächsten“ und das zehnte mit dem Rest. Weil diese beiden Gebote inhaltlich ein Ganzes bilden und nach Mose einen einzigen Vers ausmachen, so hat Swedenborg in der wahren christlichen Religion beide zugleich behandelt. Aber er weist auch darauf hin und sagt, dass er, das soll aber nicht von ihm aus heißen, dass er sie zu einem einzigen Gebot verbunden sehen möchte. Er möchte also nicht hier gewissermaßen vorschreiben oder verbessern oder so, sondern er sagt nur, dass für ihn nach Mose er eben das zusammenfasst, aber wenn man es trennt in den Kirchen, so ist er natürlich damit auch einverstanden. Nun, was machen die beiden Gebote, sich nicht gelüsten lassen? Die beiden Gebote blicken gleichsam auf alle vorhergehenden zurück. Sie lehren und schärfen ein, dass man das Böse auf keinen Fall tun, ja nicht einmal begehren soll. Dass also die Gebote nicht allein den äußeren, sondern auch den inneren Menschen angehen. Wer daher das Böse zwar nicht tut, aber gern tun möchte, wenn er nur könnte, der tut es gemäß folgenden Worten des Herrn im Grunde doch. Wer ein Weib, also eines anderen, ansieht, um ihrer zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Matthäus 5, 28. Bevor nicht die Begierden, und das ist, was auch schon mal gesagt wurde, also die Begierden zum Bösen hier oder zum Ehebruch entfernt sind, wird der äußere Mensch nicht innerlich, beziehungsweise handelt er nicht in Übereinstimmung mit dem Inneren. Also ein allgemeiner Satz, dass der innere und der äußere Mensch müssen eins werden. Das ist also die Wiedergeburt und dazu ist die Buße und Umbildung notwendig. Das ist ein eigenes Thema, eigenes Kapitel. Und bekanntlich hat der Herr in der Welt gelehrt und klar gemacht, dass das Innere der Kirche darin besteht, das Böse nicht zu begehren. Das heißt, dass es nicht in den Willen eindringt. Wir hatten ja vorher das Beispiel, man guckt erst einmal nur so wie von außen, also gedanklich. Das ist noch nicht dann Teil von uns. Das kann man noch zurückweisen. Aber wenn man es mit dem Willen oder auch der Begierde im Willen verbindet, dann wird es eben schon Teil von einem Menschen. Und dann kann es nur noch durch die Buße vom Herrn herausgelöst werden aus dem Menschen, nicht mehr willensmäßig. Und das ist eben der Unterschied. Er hat also gelehrt, dass das Innere und das Äußere, der innere und der äußere Mensch eine Einheit bilden müssen im Guten, eine Einheit, oder auch im Bösen, dann ist es eben ein Höllenbewohner später. Aber er sagt auch, ich wollte, ihr seid ganz kalt oder ganz heiß. Nur die Launen will ich ausspucken. Das heißt, entweder man ist eine Einheit im Bösen und Falschen oder eine Einheit im Guten und Wahren. Im Bösen und Falschen, tja, kann der Mensch bis zur dritten Hölle herabsinken, aber dann auch wieder daraus errettet werden. Aber wenn ein Mensch lau ist, wo soll Gott da ansetzen, wenn ihm das Gute wie das Böse, das Wahre und wie das Falsche gleich gut sind oder gleich gültig sind? Also hier ein Abschweif. Die Verbindung im Guten und Wahren bedeutet nichts anderes als von Neuem geboren werden. Doch kann niemand von Neuem geboren oder wiedergeboren werden. Das heißt, ein innerlicher Mensch werden, außer allein durch den Herrn. Immer wieder und immer wieder der Hinweis, nicht wir selbst können uns erlösen, aber wir werden auch heute noch hören, dass wir mitwirken müssen. Der Bezug des 9. und 10. Gebotes zu den vorhergehenden, man soll nicht begehren, was in diesen verboten wird, wird dadurch hergestellt, dass das Haus zuerst genannt wird. Jetzt kommt also diese Aufzählung, die uns vielleicht ein bisschen komisch vorkommt. Das Haus wird zuerst genannt, dann das Weib, danach der Knecht, die Magd, der Ochse und der Esel und ganz zuletzt alles, was der Nächste hat, also eine Hierarchie. Warum also eine Hierarchie? Das Haus enthält nämlich alles, was nachher erwähnt wird. In ihm befindet sich der Mann und das Weib, Knecht und Magd, Ochse und Esel und so weiter. Also Haus und Stall. Früher gab es auch Häuser, wo die Tiere sogar noch im Haus mit drin waren. Aber wollen wir das jetzt mal nicht annehmen, aber alles zusammengenommen. Das Weib, das am Anfang des 10. Gebotes erwähnt wird, schließt wiederum alles Folgende gleichsam in sich, da sie die Herrin über alles im Haus ist. Ebenso wie der Mann der Herr über das ganze Haus. Also das Weib, die Herrin im Haus, ebenso wie der Mann der Herr über das ganze Haus. Knechte und Mägde unterstehen ihnen beiden. Ebenso wie Ochse und Esel wiederum diesen gehorchen müssen. Zuletzt wird alles, was noch tiefer steht oder zum äußeren Umkreis des Hauses gehört, durch die Worte bezeichnet, alles, was dein Nächster hat. Dies zeigt, dass die beiden letzten Gebote im Allgemeinen wie im Besonderen, im weiteren wie im engeren Sinn auf die vorhergehenden Gebote zurückblicken. Das ist aber eine Möglichkeit, etwas auszudrücken. Nicht? Also etwas auszudrücken, wie es damals leicht verständlich war, sogar auch heute noch verständlich ist. Im geistigen Sinn untersagt diese Gebote alle Begierden, die sich gegen den Geist richten. Das heißt also gegen die geistigen Dinge der Kirche. Und vergessen wir nicht, dass wir nicht unter der Kirche eben die Landeskirche, die Kirchengemäuer oder die gemauerten Kirchen verstehen, sondern im allgemeinen Sinn das Verhältnis des Wortes im Menschen, also das, den Menschen der Kirche eigentlich, und die Wahrheiten der Kirche und das Gute der Kirche und diese Dinge. Nicht? Wir müssen hier immer einfach die geistigen Dimensionen vor allen Dingen im Auge haben, wobei natürlich auch die äußere Kirche mit all dem, was unsere Augen sehen, auch dazugehört, aber hier nicht in erster Linie, schon gar nicht unter dem geistigen Sinn verstanden. Also im geistigen Sinn und sagen diese Gebote alle Begierden, sich gegen den Geist richten, das heißt gegen die geistigen Dinge der Kirche, die sich vor allem auf Glaube und Liebe beziehen. Denn wenn die Begierden nicht gebändigt würden, die Begierden, also zum Beispiel Herrschsucht, Macht, Reichtum, die Begierden. Denn wenn die Begierden nicht gebändigt würde, das Fleisch würde von seiner Freiheit Gebrauch machen. Das Fleisch ist hier gemeint, das Böse aller Art, und sich in jeden Frevel stürzen, was wir ja auch kennen. Mit einem Wort, diese beiden Gebote beziehen sich, wenn man sie geistig versteht, auf alles Böse, das in den vorhergehenden Geboten untersagt wird, und lehren, dass es auch nicht begehrt werden darf oder soll, weil es ist immer kein Zwang, es ist immer du sollst. Und was wir jetzt hier noch haben, das sind zwei Regeln für die neue Kirche, also für uns. Niemand ist aus eigener Kraft imstande, das Böse als Sünde zu fliehen oder etwas zu tun, das in den Augen Gottes gut ist. Deshalb keine Schwüre, keine leeren Versprechungen. Das ist in den Augen Gottes nicht gut. Aber auch alles andere nicht, was von uns kommt. Aber in dem Maße, wie jemand das Böse wie aus sich, aus Sünde flieht, also Kraft seines freien Willens auch mitwirkt aber, tut er Gutes nicht aus sich, sondern aus dem Herrn. Ich wiederhole es jetzt nochmal, weil ich dazwischen geredet habe selbst. Niemand ist aus eigener Kraft imstande, das Böse als Sünde zu fliehen oder etwas zu tun, das in den Augen Gottes gut ist. Aber in dem Maße, wie jemand das Böse als Sünde flieht, tut er Gutes. Nicht aus sich, sondern aus dem Herrn. Und jetzt das Zweite. Der Mensch soll das Böse als Sünde fliehen und dagegen ankämpfen. Wie aus eigener Kraft. Wenn er aber das Böse nicht deshalb meidet, weil es Sünde ist, das kam hier öfter vor heute, sondern aus irgendeinem anderen Grunde, so meidet er es in Wirklichkeit nicht, sondern vermeidet nur, dass es ans Tageslicht kommt. Ich glaube, es ist klar, oder? Also der Mensch soll sich selbst, also immer wie von sich, von seinem Bösen reinigen und nicht erwarten, dass es der Herr für ihn tut. Das klingt jetzt in gewisser Weise wie ein Widerspruch, ist es aber nicht. Denn Gott hat uns alle Mittel zur Reinigung gegeben und auch unser Wollen und Vermögen stammt von ihm. Also diesen Punkt, den er uns gegeben hat, den müssen wir auch anwenden. Der Herr lehrt selbst im ganzen 23. Kapitel bei Matthäus, dass der äußere Mensch gereinigt werden muss, und zwar durch den inneren, also der Leib zum Beispiel, auch der Seelenleib, durch die Seele, durch das Innere. Ist das jetzt in sich verständlich, inwieweit der Mensch mittut, wie aus sich? mittun muss und mittun soll. Tatsächlich will der Mensch das Gute, das mit der Liebe und Nächstenliebe zusammenhängt, in dem Maße, wie er das Böse als Sünde flieht. Das Erste der Liebe zu Gott und zum Nächsten besteht darin, dass man das Böse nicht tut, ihr Zweites aber, dass man das Gute tut. Folgende Worte des Herrn bei Johannes zeigen, dass Liebe und Nächstenliebe ganz von selbst folgen, wenn der Mensch die Vorschriften der 10 Gebote hält und so das Böse flieht. Jesus sagt, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Und wer mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Und wir werden Wohnung bei ihm machen. Johannes 14, 21, 23. Ja, und dann wird der Mensch Gutes aus Gott, dem Herrn, tun. Das heißt, wenn wir die 10 Gebote halten, dann fliehen wir das Böse und automatisch kann er in uns eingehen mit seinem Guten und Wahren. Und was ist das Gute und Wahre anders, als dass wir dann aus ihm wie aus uns Gutes tun. Darum heißt es hier auch zum Schluss, unter den Geboten werden hier vor allem die Vorschriften des Dekalogs, also die 10 Gebote, verstanden, wonach man das Böse weder tun noch begehren soll, worauf sich dann die Liebe des Menschen zu Gott und die Liebe Gottes zu Menschen ergibt, als das Gute nach der Entfernung des Bösen. Liebe Gott über alles und den Nächsten wie dich selbst. Die Gebote der Liebe, gegeben durch Jesus Christus. Wenn wir also abschließend noch das Beispiel nimmt, wenn man zum Beispiel nicht mehr schlecht von einem Menschen denkt und redet, ich meine, wenn es mehr oder weniger mehr aus uns selbst gekommen ist und unbegründet, dann will man sein Gutes. Versuchen wir uns das vorzustellen. Wenn die Vorurteile, die wir vielleicht gegen einen Menschen hegen, wenn die gelöscht sind, versuchen wir uns einfach das Beispiel mal vorzustellen, dann will man ihm alles Gute. Dann wünscht man ihm alles Gute. Wie man ja auch den anderen Menschen alles Gute wünscht. Warum sollte man den Menschen Böses wünschen? Also, wenn man in Gott ist und in der Nächstenliebe. Also Gebote der Liebe, die er uns gegeben hat und der Rettung. Und so danke ich euch sehr für das Zuhören. Und ich denke, dass wir, obwohl wir die Gebote ja alle gut kennen und sie uns nicht fremd sind, wir doch sie immer wieder in unser Herz führen können und immer wieder lernen können, wie sehr Gott uns liebt und wie leicht es ist, ihm entgegenzukommen, uns ihm zu öffnen und wie leicht es sein Joch ist, wenn wir nur in der Liebe verbleiben. Amen.